بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، جزاكم الله خير، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 57، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der Erde, der Himmel und Herzen. Befehl und Segen sei auf den edlen Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Befehl und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen beim 57. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich einen jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bi-ikhtisarin ma mada. Faqad bayanna anna mawdu'a ar-risala anna ahada as-sa'ilin sa'ala al-musannifa yawman kayfa ujaddidu dini. فقال له المصنف رحمه الله: سل نفسك هاتين المسألتين. الأولى: يا نفس، هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة نعم، عندها تستطيع أن تجدد أمر دينك. فالذي يعرف ربه والذي يعرف القرآن يجدد دينه. لماذا؟ لأن القرآن هو الرسالة التي أرسلها الله عز وجل لصلاح البشرية. فمن عظم الله تعالى واتبع كلامه ورسالته جدد دينه. بدأ المصنف يعرفنا على القرآن لأنه الوسيلة لمعرفة الله تعالى، وبعد ما تعرفنا على القرآن بدأ يعرفنا على الخالق جل جلاله من خلال القرآن ومن خلال الآيات الكونية. وكان المدرج الأول في سبيل التعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأنه خالق، وكفى بهذه حتى تستقيم على أمره. عندما تعلم أنك مخلوق وأنه الخالق، إذن ينبغي أن تأتمر بأمره، وينبغي أن تجتنب نهيه، وينبغي أن تصدق خبره. خالق، مالك، مدبر، أدي الربوبية. الله تقودنا بطبيعة الحال إلى تعظيم الله وتحقيق العبادة، أي إلى الألوهية، أنه المعبود الذي يستحق العبادة. هتقودنا بطبيعة الحال إلى التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. وده كان ملخص ما ذكرنا فيما مضى من لقاءات، وقلنا أن مفهوم الخالقية هذا هيثمر أولا انسجاما مع الكون من حولك المسبح لله، فتحقق الأخوة الإيمانية الكبرى مع الكون المسبح. هيثمر أنك تعرف الخلق بالخالق الذي عرفته. إن من عرف الله لابد أن يكون داعية إليه. وذكرت لكم كما أن النور ينبغي أن ينير، فكذلك من عرف الله ينبغي أن يكون داعية إليه. الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته ينبغي أن يعرف الناس على الله عز وجل. وده كان ملخص ما ذكرنا في هذا اللقاء مع البلاغ الثالث في هذه الرسالة. المصنف عنون له بهذا العنوان: في اكتشاف الحياة الآخرة. هنبدأ نكتشف الحياة الآخرة، إن اللي عارف ربه في الدنيا واستقام على منهاجه هيجد ارتباطا وثيقا بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فلابد أن نكتشف الحياة الآخرة، وده موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
ليبي شوستا wir erwähnen immer kurz als Wiederholung, dass man das Gegenwärtige verknüpfen kann mit dem Vergangenen, was eigentlich Thematik dieses Vortragsreihe ist. Wir haben gesagt, dass der Chef dieses Buches von Sheikh Farid Ansari, rahimahullah, möge Allah seiner Seele gnädig sein, dass ihm eine Frage gestellt wurde, und zwar: wie erneuere ich bzw. wie erfrische ich meine Religion? Und da hat der Sheikh darauf geantwortet und hat gesagt: damit du dir selbst diese Frage beantworten kannst, musst du dir selbst zwei wichtige Fragen stellen. Und das erste wäre: ja, nefs, yani, oh, du selbst, dass du mit dir selbst kommunizierst, hast du Kenntnis über den Koran? Und ja, nefs, hast du Kenntnis über Allah? Wir haben auch darüber gesprochen, was die Weisheit hinter dieser Reihenfolge ist. Warum wurde hier erwähnt: ja, nefs, kennst du den Koran? Und ja, nefs, kennst du Allah? Wir haben gesagt, dass der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt durch die Kenntnis oder durch die erlangte Kenntnis durch den Koran. Wir haben mehrmals erwähnt, dass es islamisch gesehen falsch ist, dass man beispielsweise sagt: ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Wegweiser gegeben, damit man dieser Religion folgt. Ja, er hat bestimmte Wegweiser gegeben, davon sind fünf ganz bekannte Wegweiser: die innere Veranlagung, die Entsendung der Gesandten, der Bücher, der Wunder und so weiter und so fort. Aber auch der Verstand ist ein Wegweiser. Aber dass man nur sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt, ist falsch. Das heißt, die Kenntnis, die wir erlangen, die gewünschte Kenntnis über Allah, die wir erlangen, erlangen wir durch den Koran. Denn im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala die Zeichen unterteilt in zwei Kategorien. Einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner islamischen Gesetzgebung, all dem, was mit der Scharia zu tun hat. Und das zweite, die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung und im Umfeld, all das, was man wahrnehmen kann, sei es jetzt an Natur oder ähnliches, ja, wie die Sonne, der Mond, der Stern, den Himmel und so, alles, was du um dich herum wahrnehmen kannst, sind Zeichen, die darauf deuten, dass es für all dies einen Schöpfer gibt. Und dann kommst du zur Kenntnis zu Allah. Wenn du dann die Erkenntnis hast, es gibt einen Schöpfer, dann wird dir bewusst, dass der Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dieser Schöpfer, warum hat er dich erschaffen? Er hat dich erschaffen, damit du ihm dienst. Wir haben auch über die Erschaffung des Menschen gesprochen, wie der Mensch erschaffen worden ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in mehreren Stellen erwähnt, wie er Adam alayhi salam erschaffen hat, aber auch wie er die Nachkommenschaft von Adam alayhi salam erschaffen hat, welche aus einem Samentropfen und die Flüssigkeit der Frau, wie es dann im Embryo ist, wie es im Mutterleib ist. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala all diesen Etappen erschaffen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und Erden Etappen erschaffen, obwohl er doch in der Lage ist, zu einer Sache zu sagen: sei und sie wird? Wir haben gesagt, dass die Weisheit dahinter ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns beibringen möchte, dass gewisse Dinge einfach mit der Zeit reifen, dass man gewisse Dinge Stück für Stück angeht, genauso wie in der Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was man in seiner Biografie wahrnehmen kann, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn zuerst die Offenbarung vorbereitet hat, dann hat er die Offenbarung bekommen, dann hat er den Aufruf im Geheimen gemacht, dann den Aufruf im kleinen Kreis, den Aufruf im großen Kreis, die Hijra und so weiter und so fort. All dies haben wir aber auch erwähnt, indem wir gesagt haben, dass man, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat, dann erkennt man auch die Rububiyya, die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Taten. Wenn wir über die Rububiyya sprechen, dann erwähnen wir damit die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Taten. Dass er der Einzige ist, der erschaffen hat, dass er der Lenker ist, dass er selbst all dies getan hat. Denn wir sprechen Allah subhanahu wa ta'ala einzig in seinen Taten. Und das führt automatisch zur Uluhiyya, yani dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig spricht in deinen Taten. Wie kann ich Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in meinen Taten? Indem ich all die Taten, die ich vollziehe, dass ich sie einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala mache, wie wir auch im Koran den Vers erwähnt haben. Sprich, mein Leben, mein Tod, meine Aufopferung und mein Gebet gelten einzig und allein Allah. Das heißt, die einzig sprechen Allah subhanahu wa ta'ala in deinen Taten, die du machst, um ihm zu dienen, ihm allein zu dienen. Und das hat uns zu einem weiteren Kapitel gebracht, und zwar die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, über seine Namen und Eigenschaften. Denn derjenige, der von sich behauptet, dass er Allah subhanahu wa ta'ala wirklich liebt, oder derjenige, der sich von sich behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Kenntnis über Allah azawajal haben möchte, für den ist es zwangsläufig, dass er auch Kenntnis hat über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben über diese Namen und Eigenschaften mehrmals gesprochen. Im letzten Unterricht haben wir darüber gesprochen, indem wir gesagt haben, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala wirklich erkannt hast, dann bleibt dir nichts anderes übrig, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Genauso wie wir sagen, diese Lampe hier oben, ihr, yani, wenn diese Lampe, wenn es sie gibt, wenn sie leuchtet, wenn sie eine Stromversorgung hat, dann ist einzig und allein, yani, zwangsläufig muss sie diesen Raum erhellen. Und genauso ist es mit dem Muslim, sobald er Kenntnis hat über Allah subhanahu wa ta'ala, zwangsläufig wird er zu einem Aufrufer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, bin ich ta'ala, reden wir über die dritte Botschaft, und zwar das jenseitige Leben. Nachdem du all diese Kenntnis hast, musst du auch wissen, was passiert im Jenseits mit dir, was geschieht im Jenseits. Und das ist Thema des heutigen Vortrages.
إذن نحن على موعد مع البلاغ الثالث بعد أن ذكرنا بلاغين من بلاغات القرآن. الأول كان التعريف والتعرف على القرآن، الثاني كان التعريف بالله والتعرف عليه، التعرف على الله والتعريف به. الآن مع اكتشاف الحياة الآخرة، لأن بقيت لنا عدة بلاغات بعد، يجي بعد هذا البلاغ بلاغ الصلوات الخمس واحترام الأوقات، هي كذلك بلاغ الدعوة إلى الله تعالى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هيجي بعد ذلك بلاغ اتباع السنة والتزكية، ثم مفاتيح في المنهج مهمة قوي عشان تستطيع أن تجدد دينك من خلال تلك البلاغات الإيمانية لهذا الكتاب العظيم. يبقى معنا البلاغ الثالث في اكتشاف الحياة الآخرة. يقول المصنف رحمه الله: هل تعرف ما الحياة؟ سؤال مهم أوي. هذا المعنى اللطيف الغريب العجيب الذي يوصف به كل كائن حي في هذا الوجود، كل كائن حي يوصف بالحياة. الإنسان يوصف بالحياة، الطيور توصف بالحياة، الحيوانات توصف بالحياة، الجن بيوصف بالحياة، كل كائن حي يوصف بالحياة. عالم الأسماك فيه الحياة. قال: الذي يوصف به كل كائن حي في هذا الوجود ما دامت نسمتها الغريبة تسري بجسده. إيه النسمة دي؟ اللي هي الروح، ليسر من أسرار الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحانه هو العليم، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، عليم سبحانه. يعلم خفايا السرائر، يعلم حركات الضمائر سبحانه جل جلاله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا لابد أن نخشاه جل في علاه. فالروح سر من أسراره، ولا سبيل إلى التعرف على كنهها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه النسمة إذا فارقت البدن كان الموت وذهبت حياته. يقول لك السر الإلهي خرج. الإنسان يموت، يجي الطبيب يمسك كده يشوف النبض عنده، وكده يمسك الذراع ويرفعه ويروح رميه، صح؟ يقول لك السر الإلهي خرج خلاص. إنا لله وإنا إليه راجعون. لازم نفهم هنا إيه معنى إنا لله. نتكلم عن الخالقية هو صح؟ يعني أنا مخلوق من خلقه، أنا لله عز وجل خالقي ومرجعي إليه سبحانه. فاعتراف كامل بالخالقية، اعتراف كامل بالربوبية، اعتراف كامل بأنه خلقنا لمقصد ولغاية ولهدف. ما فيش بقى اللي بيقول لك منها وإليها، لا لا. الدهريون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا لا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم فقط، لا، ومنها نخرجكم تارة أخرى. في مرجع، في مرجع لله عز وجل، في مصير، هيحاسبنا على أعمالنا وعلى أقوالنا، هيحاسبنا على كل ما بدر منا. فيسأل المرء عن الكبير وعن الصغير وعن الفتيل والقطمير والنقير. ايه بقى الكلام الكبير ده؟ طب الكبير والصغير عرفناه، طب الفتيل والقطمير والنقير؟ امر سهل وبسيط جدا. عارف النوايا بتاعت البلحة بتاعت التمرة فيها التلاتة دول؟ لما تأكل التمرة او الرطبة بالداخل فيه النوايا اللي بيسميها البعض العلفة، خلاص كده بيكون محاطة بغشاء رقيق أبيض شفاف بيتقشر كده، خلاص كده. أو ده اسمه القطمير. يبقى القطمير الغشاء الشفاف الأبيض الذي يحيط بنواة التمرة. هتجد مفلوقة من الوسط، فلق كده مستطيل طويل كده، بالداخل فيه فتلة بيضة كده، هي دي الفتيل. الفتيل ده الفتلة البيضاء اللي بين فلقتي النواة. لو في تمر كنت ممكن أوريها لكم. اقلبها على الظهر هتجد في الطرف فوق نقرة صغيرة جدا، هو ده النقير. يعني هقول لك أقل شيء هتسأل عنه، يبقى لازم تخشاه جل في علاه. ياه، دي قضية خطيرة جدا بقى. نعم، قضية خطيرة جدا، لأنه أعطاك ومنحك، أعطاك فطرة سليمة، أعطاك عقلا متدبرا، إدالك أداة التلقي والإدراك من سمع وبصر وفؤاد، أنزل الكتب، أرسل الرسل، بث في كونه الآيات تعرفك عليه جل في علاه، وأمهلك وأمرك ونهاك وأخبرك، بل من رحمته بك بيّن لك المصير، بيّن لك حال الموت وما بعد الموت من حياة البرزخ، وبيّن لك البعث والحساب، بل بيّن لك صفة الجنة وصفة النار ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار لإقامة الحجة وبيان المحجة وقطع المعاذير، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول ما عرفش. لا تعرف. بل وجعل فيك من الأعضاء ما يذكرك بالله. سبحان الله، تجد كده واعظ في القلب. عارف انت النفس اللوامة تيجي تعمل حاجة يقول تأنبك. هو الملحد دايما عايز يجي يسألنا ليه، ودايما عايز يعمل مناظرات لانه تعبان. نفسه بتقول له انت خطأ، انت عندك مشكلة. لانه لو مستريح النفس مش ممكن يجي لنا ويناقشنا ابدا. مش انا قلت لك زمان كده الملحد لا يخاف والمؤمن لا يخالف؟ صح، ما هي واحدة من اتنين، مؤمن ولا غير مؤمن؟ مؤمن. ما تخالفش ربك بقى، ما دام مؤمن به هيأمرك تنفذ، ينهاك تجتنب، يخبرك تصدق، ما دمت مؤمنا. انا مش مؤمن، خايف ليه؟ خايف ليه؟ ما دام مش مؤمن بتقول ما فيش إله، خايف ليه؟ ما دام ما فيش إله يعني ما فيش قبر، صح؟ ولا في بعث، ولا في حساب، ولا في جنة، ولا في نار، بتخاف ليه؟ ده لو أنت ملحد يعني. إيه اللي مخوفك؟ نفسك والوعي يقول لك لا أنت خاطئ، في إله. ده احنا لو قلنا له الملحد ده، ليك معايا عبد الكريم، فين امك وابيك؟ اهم ابي فلان وام فلان. لك على فكره انت مولود من غير اب. يقول لك ايه ازاي هذا ابي يا ابن الايه؟ في خلقك انت البسيط قلت لازم يكون في سبب، والكون كله ده مخلوق بالصدفه يا مجرم. ينفع قول له كده ما ده مش ابوك ولا دي امك انت جيت كده؟ يرضى هو الملحد نفسه؟ لا لا لا، هذا ابي، هذه امي. يعني انت انكرت انك تيجي من غير اب، صح؟ ده فطره وعقل ومسلمات بديهيه، وتقول ان الكون ده كله ملوش اله، صدفه. سبحان الله، مش امر عجيب ده؟ امر عجيب. فنقول لك بقى اذا كنت ملحدا يا ملحد ما تخافش. ومعنى ملحد يعني ايه؟ يعني يقول مفيش اله، صح؟ مش ده الالحاد؟ الالحاد يعني ايه؟ الكون ملوش رب، ملوش اله، صح؟ طب خايف ليه؟ ما دام مقتنع بفكرتك دي، انت قلقان ليه؟ وانا مستعد اناظر. لا هتناظر ليه؟ ما تناظرش بقى، ما دام انا عندي مسلمه مفيش اله بناظر ليه؟ انا ما ناظرش، خلاص ما خافش. انما فيه ده ربنا خلق فطره جواك. شوف الملحد ده لو ركب البحر وهاج الموج والمركب هتغرق، شوف هيعمل ايه؟ هتلاقي الفطره بتقول له انظر للسماء وقول يا رب. الفطره هتناديه والله، يخرج بره على البر في الامان، مفيش اله يا ابن الايه. سبحان الله، لما يسمع كلمة الله أعضاؤه تكذبه في فكره الباطل. تجد الأعضاء كلها سبحان الله لازم تتفاعل. سمع كده أي إنسان لا يعرف العربية مطلقا، اقرأ القرآن بس بجواره. قيل أن ملكة بريطانيا هي كبرت في السن قوي قوي قوي، يقول لك لما تتعب قوي تقول لهم ودوني اي مسجد من مساجد المسلمين عايز اسمعهم بيقولوا كلام حلو، هي مش فاهمه طبعا، تقول برتاح لما اسمعهم. الفطره تقول هذا كلام الخالق جل جلاله. اقرا كده القران على اي احد لا يعرف العربيه لازم يتاثر، لازم يتحرك قلبه. ليه؟ لان كلام من خلقك، دي رسالته لك. فاحنا عندنا حياة أخيرة يا إخوة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هنسأل عن كل شيء لأنه أعطى ومنح وأكرم وأنعم وأمهل، ولما بتغلط بيمهلك، ولو رجعته بيقبلك. ياه، لو رجعت له بيقبلك مهما فعلت ومهما حملت من أوزار. أقول بس يا رب اغفر لي، يغفر لك ويبدل السيئات إلى حسنات. إيه الكرم ده؟ أيوة، ما هو الذي أخبر عن ذاته فقال ورحمتي سبقت غضبي. يا الله، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. الله أكبر. إذا كان أحد الصالحين يقول إيه؟ اللهم قلت وقولك الحق، قولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك. الله. وكان ابن الجوزي كده قال كلام جميل أوي في صيد الخاطر رحمه الله، يقول جلست مرة وحولي أكثر من 10,000 من طلاب العلم، فحدثتني نفسي كيف بك يا ابن الجوزي إن نجوا وهلكت. يعني الجماعة اللي بيسمعوا دول طلاب العلم دول يوم القيامة ربنا أكرمهم وناجوا وانت هلكت ودخلت النار. شوف العالم يقول: ففزعت إلى ربي وقلت: يا رب، إن قدرت علي عذابا فلا تظهره لخلقك إكراما لك لا لي، حتى لا يقال عذب من دلنا عليه. ياه، شوف العالم وفقه العالم. يعني لو هتعذبني في الآخرة عذبني إيه من غير ما يعرفوا، عشان ما يقولوش ده اللي كان بيعرفنا بربنا، يقوم ربنا يعذبه، ما أنا ممكن أكون مش مخلص. طب لو هتعذبني اخفي، ما تعرفش الجماعة اللي كانوا بيسمعوني دول إنك هتعذبني. ليه؟ حتى لا يقول قائلهم: عذب من دلنا عليه. وده كمان من حسن ظن ابن الجوزي في ربه، يعني ما يعذبش اللي دل الناس عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان يقول في مجالسه أيضا بقى للطلاب: إن نجوتم يوم القيامة ولم تجدوني بينكم فاشفعوا لي عند ربكم وقول: يا رب، عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. الله أكبر. رحيم يا إخوة، إله رحيم. الأعرابي قالوا له: هتموت. قال لهم: ثم ماذا؟ قال: تلقى الله. قال: نجوت ورب الكعبة، فوالله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ شوف أعرابي بسيط قوي. أعرابي آخر يقولون له: أترضى يوم القيامة أن يكون حسابك على أبيك أو أمك؟ يعني اللي حاسبك أبوك أو أمك يوم القيامة؟ تخيل الأمة هتحاسبك مهما عملت، هتكرمك ولا لا؟ هتدخلك الجنة ولا لا؟ طب أبوك يحاسبك هيكرمك ولا لا مهما فعلت؟ الأعرابي رفض، قال: لا والله، لا أحب أن يكون حسابي على أبي أو أمي. قالوا: كيف؟ قال: لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. الله أكبر. ربي أرحم بي من أمي وأبي، فأحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن به جل جلاله. رحمن، رحيم، فدائما تكونوا راجعين له بالتوبة والاستغفار والندم. يبقى احنا عندنا حياة أخيرة يا إخوة.
Wir haben gesagt, nachdem wir dieses Buch angefangen haben zu erläutern, wir haben gesagt, die erste Botschaft dieses Buches, welches der Autor zusammengefügt hat, die Kenntnis über den Koran. Die zweite Botschaft ist die Botschaft über die Kenntnis über Allah. Und die dritte Botschaft ist die Botschaft des jenseitigen Lebens. Der Autor sagt: Weißt du denn etwa, was das Leben ist? Und er beschreibt es damit, indem er sagt, dass es jedes Lebewesen oder jedes lebendige Lebewesen ist, welches mit Leben beschrieben wird. Denn ganz egal, ob Tiere, ob Menschen, ob die Dschinn und so weiter und so fort. Solange der Geist, diese Seele, solange der Geist, dieses, was als Leben bezeichnet wird, in diesem Körper vorhanden ist, bis der Tod kommt und es vom Körper trennt. Und so lange ist es oder wird es mit Leben bezeichnet. Das heißt, er würde damit sagen, wie gewaltig diese Sache ist, indem er fragt: Weißt du denn, was das Leben ist? Und dieses Leben, liebe Geschwister, diese Ruh, dieser eingehauchte Geist, ja, der von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben ist. Ja, deswegen sagen auch viele dazu, dass es das Geheimnis Allahs ist. Basierend darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra sagt, in Vers Nummer 85, Sie fragen dich nach dem Geist, sag: Der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Der Geist, wenn ihr das heißt, das Wissen darüber gehört zu den Angelegenheiten Allahs. Deswegen, sie fragen dich nach dem Geist, sag: Der Geist ist vom Befehl, yani von den Angelegenheiten des Wissens Allah subhanahu wa ta'ala. Sag: Der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Deswegen fällt es uns manchmal schwer, gewisse Dinge oder gewisse Zusammenhänge zu verstehen oder gewisse Dinge sich vorzustellen. Ja, wenn man beispielsweise sagt, das Leben ist etwas sehr, sehr Gewaltiges. Ja, und solange dieses Leben in dir vorhanden ist, bis der Tod es scheidet und du dann die Rückkehr hast zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und gleichzeitig sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, euch aber ist vom Wissen gewiss nur wenig gegeben. Und das ist eine Tatsache. Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist das, wenn wir sagen, manchmal haben wir diese Namen oder diese Eigenschaften Allahs, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles, kann man sich selten oder oftmals haben wir so diese grobe Überblick oder diese grobe Bezeichnung. Aber wenn ihr sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende, dann heißt das, Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Er weiß das, was ist. Und er weiß das, was geschehen wird. Und er weiß das, was war. Und er weiß, wie wir gesagt haben, das, was geschehen wird. Und er hat Kenntnis darüber, über das, was nicht geschehen wird. Und er hat Kenntnis darüber, über das, was nicht geschehen wird, auch wenn es geschehen würde, wie es geschehen würde. Allah subhanahu wa ta'ala, ein bisschen kompliziert, ne? Allah subhanahu wa ta'ala hat Kenntnis darüber, über das Gegenwärtige. Und er hat Kenntnis über das, was war. Und er hat Kenntnis über das, was kommt. Und er hat Kenntnis über das, was nicht passieren wird. Aber er hat gleichzeitig Kenntnis über das, was nicht passieren wird. Selbst wenn es passieren würde, wie es aussehen würde, wie es passieren würde. Und das ist die allumfängliche Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, der Tod oder die Leute sagen beispielsweise, sie gehen hin, sie fühlen den Puls und die sagen beispielsweise, das Geheimnis Allahs ist ausgetreten. Ja? Der Geist, der Eingehauchte, das Leben, das was mit Leben betitelt wird, ist ausgetreten. Jetzt ist es nur noch ein lebloser Körper und das Leben hat sich von diesem Körper, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala hat es vorher geschrieben, dass dieses Leben von diesem Körper getrennt wird. Deswegen auch was wir oft falsch hören, dass die Leute sagen, wir kommen zur Erde und wir kehren zu ihr zurück. Ohne jeglichen Zusatz. Nein, vielmehr ist es richtig, dass man sagt, wir gehören zu Allah und zu Allah kehren wir zurück. Denn die Rückkehr zu dieser Erde ist keine finale Rückkehr, du wirst dort bleiben und dann ist es auch gut. Denn nach dieser Rückkehr wird es ebenfalls eine weitere Rückkehr geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Taha, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers 55, aus ihr, und damit ist die Erde gemeint, aus der Erde haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch wieder zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Aus ihr, ja, aus der Erde haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück, wenn das Leben ausgetreten ist. Und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Und das ist die Auferstehung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man sich, und das ist natürlich an jeden Einzelnen, an den Redner, bevor es überhaupt zum Zuhörer kommt, dass man sich bewusst wird, dass dieses Leben, dieses Geheimnis, diese Sache von Allah subhanahu wa ta'ala, solange es in dir ist, bist du am Leben. Aber es wird aus dir austreten und du wirst zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und du wirst nach allem gefragt. Also du wirst nach jeder Kleinigkeit gefragt, was du vollzogen hast. In dieser Zeit, die so schnell vorübergehen wird, wird man von Allah subhanahu wa ta'ala von all dem gefragt. Deswegen gibt es auch oft, wenn man beispielsweise Gespräche hat mit Leuten, welche sagen, dass sie Atheisten sind oder wie auch immer, dass sie oftmals diskutieren wollen mit den gläubigen Menschen. Und es sollte eine goldene Regel geben, der Gläubige widerspricht nicht, und der Nichtgläubige braucht sich nicht zu fürchten. Der Atheist beispielsweise, wenn er zum Muslim kommt und er sagt, ich möchte mit dir debattieren über deine Religion. Er hat überhaupt keinen Nutzen davon. Ja, derjenige, der an keine Gottheit glaubt, an keine Gottheit in dem Sinne glaubt und nicht glaubt, dass irgendwas vorbeigehen wird, dass man zurückkehren wird, dass die Auferstehung sein wird und so weiter und so fort, der braucht sich nicht zu fürchten. Er müsste eigentlich keinen Drang dazu haben, dass er sagt, ich möchte diskutieren und ich möchte debattieren und so weiter und so fort. Ja, er braucht sich nicht zu fürchten. Deswegen sieht man auch oft, wenn sie sagen, du glaubst, dass ich in die Hölle eingehen werde, wenn ich sterbe. Und wenn du dann sagst, ja, dann kommt es oft mal so rüber, als würdest du ihnen Böses wünschen. Aber eigentlich muss man ihm sagen, ich glaube daran, aber es braucht dich ja eigentlich nur zu jucken. In dem Sinne. Weil du glaubst ja sowieso nicht daran. Ja, ob ich jetzt daran glaube, dass du bestraft wirst oder nicht, kann dir im Endeffekt eigentlich egal sein, weil du glaubst sowieso nicht daran. Das heißt, derjenige, der an keine Gottheit glaubt, der braucht sich nicht zu fürchten. Und derjenige, der gläubig ist, der darf sich nicht widersetzen. Ja, wenn die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala, die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss er sich daran halten und sich dem nicht widersetzen. Das heißt aber auch für diesen Atheisten, dass das oftmals nur gewisse Scheinargumente sind. Ja, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Sache den Menschen gegeben, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala, das haben wir am Anfang kurz in der Einführung erwähnt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen 5 Wegweiser gegeben, dass sie diese Botschaft erkennen, beziehungsweise dass sie Allah subhanahu wa ta'ala als ihre Gottheit erkennen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen einen Verstand gegeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen eine Fitra gegeben, eine innere Veranlagung, die dich eigentlich dazu zieht, dass du an eine Gottheit glaubst. Allah subhanahu wa ta'ala hat Gesandte geschickt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Bücher entsendet und Allah hat diesen Propheten und Gesandten ist durch seine Kraft erlaubt, dass sie bestimmte Wunder vollziehen, damit sie daran glauben, dass diese Gesandten von Allah subhanahu wa ta'ala entsandt sind. Das heißt, diese fünf Wegweiser, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, sollten dazu reichen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat viel mehr als das gemacht. Er hat uns im Koran selbst beschrieben, was eigentlich passieren wird. Und das aus der Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala heraus. Dass er dir gesagt hat, hör mal zu, so haben wir dich erschaffen. So wurdest du erschaffen. Und du wirst in einer Schwäche sein, dann wird eine Stärke kommen und dann wird wieder eine Schwäche kommen. So haben wir dich erschaffen. Und so wirst du leben. Und das wird dein Ausgang sein. Und du wirst schwach und du wirst sterben. Nach diesem Tod wirst du wieder auferstehen. Wir werden die Abrechnung mit dir vollziehen. Wenn du Gutes getan hast, dann wirst du zu den Fröhlichen, zu den Glücklichen gehören. Und wenn du Schlechtes getan hast, dann wirst du zu denjenigen gehören, die bereuen werden und die Trauer empfinden werden. Denn der Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese ganzen Ereignisse, hat er sie auferzählt und uns dargestellt, damit das eine Warnung für uns ist. Wenn wir beispielsweise hören, dass es heißt, du wirst nach allem gefragt, egal, auch wenn es nur ein Stäubchen Gutes ist, dann sollte uns das zu überlegen geben, dass man noch mehr Gutes tut und dass man von den Sünden fernbleibt. Deswegen, wie gesagt, diese Sachen mit den Atheisten und so weiter und so fort, das sind oftmals Scheinargumente. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und man sollte Allah darum bitten, dass man zu den Glücklichen gehört. Und man sollte Allah immer, egal in welcher Position man ist, man sollte immer damit rechnen und man sollte immer Gutes denken über Allah subhanahu wa ta'ala, aber ihn gleichzeitig in gewisser Art und Weise fürchten. Ibn Jawziyyah rahimahullah, der umgeben war von tausenden seiner Schüler, dass er sich irgendwann Gedanken darüber gemacht hat und sich gesagt hat, oh Allah, wenn du mich bestrafen wirst, dann bestrafe mich nicht vor deinen Geschöpfen. Nicht, dass sie sagen werden, er hat uns die Kenntnis gegeben über Allah und Allah bestraft ihn. Er hat uns die Kenntnis gegeben über Allah und er bestraft ihn. Nicht, dass sie Schlechtes über dich denken, bestrafe mich so, dass es niemand mitbekommt. Und gleichzeitig hat er auch in einer anderen Aussage gesagt, dass er zu seinen Schülern gesagt hat, wenn ihr mich nicht im Paradies, oder wenn ihr ins Paradies kommt, dann fragt nach mir. Und wenn ihr mich nicht im Paradies finden werdet, dann fragt nach mir und sagt zu Allah, oh Allah, ist es dein Diener, der uns gelehrt hat, die Kenntnis über dich zu bekommen. Oh Allah, er ist dein Diener, der uns gelehrt hat, die Kenntnis über dich zu bekommen. Und man sollte, das Ganze sollte in einem gesunden Gleichgewicht sein. Man sollte Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, man sollte auch die Hoffnung haben auf Allah subhanahu wa ta'ala, wie in einem Wüstenaraber ihm wurde gesagt, du wirst sterben. Und dann hat er gesagt, und dann? Und dann hat man ihm gesagt, dann wirst du auferstehen. Und dann? Dann bekommst du die Abrechnung. Und dann? Dann hat er gesagt, ja nee, wir haben in diesem Leben nur Gutes von Allah gesehen. Sollen wir uns fürchten, ihn zu treffen? Und ein anderem wurde gesagt, was möchtest du lieber, dass Allah derjenige ist, der Richter, der über dich abrechnet, oder deine Eltern? Und er sagt, ich möchte, dass es Allah ist. Man sollte sich das vorstellen, denn ja auch in welcher Hinsicht sie so ein bisschen verlassen haben, beziehungsweise auch diese Freude hatten, auf Allah subhanahu wa ta'ala zu treffen, indem sie es gesagt haben, ja, nee, man sollte das auch im Umkehrschluss versuchen zu betrachten. Deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, diejenigen, die dir eigentlich niemals etwas Schlechtes machen würden. Ja, nee, stell dir beispielsweise vor, deine Mutter richtet über dich und sie hat die Möglichkeit, dich entweder ins Paradies eingehen zu lassen oder dich in die Hölle zu werfen. Was würde deine Mutter machen? Niemals würde sie dich in die Hölle eingehen lassen. Und genauso wie mit deinem Vater. Und so hat dieser Wüstenaraber gesagt, viel mehr auf Allah subhanahu wa ta'ala, denn er ist barmherziger als die Mutter zu ihrem eigenen Kind. Deswegen sollte man sich diese Sache immer bewusst sein, liebe Geschwister, das jenseitige Leben, wie wertvoll das Leben ist, was das Leben ist, dass es eine Sache ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man nach allem befragt wird, was man tut und dass nach diesem Leben wahrlich das jenseitige Leben kommen wird und man nach all dem befragt wird, was man getan hat.
Und mit dem Muhim أن نعلم أن جميع الحيوات الموجودة في الكائنات مصدرها واحد هو الله عز وجل الحي ولذلك علمنا ربنا جل جلاله أن من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى الحي وأيضا من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى المحيي ما الفارق بينهما الحي أي الحي بذاته سبحانه جل جلاله، المحيي أي المحيي لغيره من الكائنات، فلا توهب حياة لأحد من المخلوقات إلا بأمر الله رب العالمين سبحانه. مش كثيرا ما أقول لك العاقل، العاقل صاحب العقل يذيب نفسه في طاعة خالقه، لأنه يعلم أن سعادته وخيره وحياته بيد من؟ بيد الله. ودايما العاقل يسعى لمن بيده الخير. من بيده الخير؟ الله. من بيده حياتي؟ الله. سعادتي؟ بيد الله. والله ما بيد أحد من المخلوقين قط، بل بالعكس، ده المخلوق في الغالب إن وجد عليك الخير يزعل ويتضايق ويحسد ويحقد، وليه وإزاي؟ يبقى خير بيد من؟ بيد ربي عز وجل. مادام خير بيد ربي يبقى لابد أن أستقم على أمره، كما قال الأعرابي: والله ما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقى. يا احنا محتاجين يا اخوه نتفكر في اسماء الجمال الثابته لله. تفكر كده في اسمه التواب، يا التواب، يقبل التوبه من عباده ويعفو عن السيئات. يا يعني بجيله باجرامي وبفسادي وافسادي، مجرد بس ما اقول له يا رب اغفر لي اغفر لي، والله شوف قاتل المئة نفس لما تاب، تاب الله عليه. ليه؟ لأنه التواب. هذا الإله يعصى؟ ذلك قال القائل: فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل جلاله سبحانه سبحانه. فأنت لو تأملت وتدبرت اسمه التواب لذابت نفسك من خشيته وتعظيمه وإجلاله جل جلاله. لو أحسنت للمخلوقين 99% ثم أسأت لهم 1% ينسون 99% من الخير ولا يذكر لك إلا هذه السيئة. الخالق لو أسأت في حقه 99% ثم أحسنت 1% لغفر لك 99%. تواب تواب. تأملوا وتدبروا أسماء الجمال. الغني من أسماء الجمال الله أكبر، غني. يبقى طاعتي مش هتنفعه ولا معصيتي هتضره. الله، ده طاعتي لنفسي أي والله، ومعصيتي على نفسي. من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، الله أكبر، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الجمال ده إخوة، إلهنا جميل. إن أحسنت حسنة واحدة تكتب 10 لأنه غني. أسأت هي واحدة بس، الله أكبر. هذا الإله يعصى؟ إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني وانت قاعد الآن بتفكر في عمل صالح وما عملتوش، خدت أجر العمل الصالح، اتكتبت لك حسنة. أنا ما عملتش، أنا بس وانا قاعد كده فكرت أزور فلان بعد الدرس مثلا في الله. وجيت بعد الدرس أخوي عبد الكريم خدني رسالة وروحنا ما روحتش، خدت أجر زيارة أخي. أنا ما عملتش، أيوة، لكن هميت بالعمل الخير. الهم نفسه ده مأجور عليه. والله هميت كده إن أنا أنفق في المسجد ده، المسجد اللي كله خير ده وبركة، والإخوة الله يبارك لهم القائمين على خدمة المسلمين في البيئة دي. وبعدين ما أنفقتش لظروف ما، اتكتبت حسنة، اتكتبت حسنة. أنا قاعد ما جيتش الدرس، ولكن أنا بحب الدرس إنه يقام في المسجد والإخوة يتعلموا. الله، اتكتبت حسنة. إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف. عليكم السلام. يا عملت العمل الخير ده يكتب عند ربنا إيه؟ 10 حسنات، ويضاعف إلى 700 ضعف. كريم، غني. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. إيه؟ أي والله هميت كده أن أسيء لعبد الكريم في نفسي، وبعد كده خفت من ربنا قوي. لا 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 لا، شيخ سيد تكتب حسنة، ده أنا كان همي وحش. أيوة، اسكت. كريم، غني، فإن عملها كتب السيئة واحدة وأغفرها لمن استغفرها. إيه ده؟ تواب. هذا الإله يعصى؟ هذا الإله الكريم الغني التواب يعصى؟ لازم نتدبر الأسماء والصفات يا إخوة. طيب، تدبروا أسماء الجلال والعظم عشان تخافوا من ربنا أوي، تخافوا من معصيته ومن مخالفته. تأملوا مثلا الجبار. الله أكبر، من الجبار؟ الله. بس افهموا معانيها عشان تعظموه. جبار، جبر قهر وقوة، فيقسم ظهور الجبابرة. سبحانه، هو الجبار. جبار، جبر رحمة، فيجبر قلوب المنكسرين. الله أكبر، تجد المنكسر كده يعني عايز جبر، عايز الله يجبرك. ما تحزنش، هنرفعك، هنعزك، هنكرمك. الله، جبار، جبار في ذاته له العلو. أتوحد الله. يبقى لما تفهم أسماءه وصفاته هتعظم. يبقى الفقير يعني منكسر، افزع إلى الجبار، يجبر كسرك فيغنيك. قال لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. إذن من الذي يجبر كسر القلوب المؤمنة؟ الله، الله. ده حتى الناس البسطاء يقولون جبر الخواطر على الله. طبعا هو الذي يجبر الخاطر جل جلاله، لذلك من أحب الأعمال إليه جبر الخواطر. مش النبي لما سئل كده أي الأعمال أحب لقال سرور تدخله على مسلم؟ ما ده جبر خاطر، قاعد يعني منكسر وحزين تروح انت مفرحه ببسمة حلوة بكلمة طيبة تذكره بالله، جبرت خاطره ولا لا؟ جبرت خاطره. فالله يجبر خاطرك. الله أكبر. ويجبر كسرك، لأن الجزاء من جنس العمل يا إخوة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ولا يمكن يضيع عند الله عمل. أي عمل هتعمله لله هتؤجر عليه وبزيادة، لأنه الكريم. التاجر اللي كان بيعامل الناس في الدنيا ويرسل غلامه يقول أنظر الموسر واعف عن المعسر. فلما يؤتى به يوم القيامة، يا عبدي ماذا فعلت في الدنيا؟ يا رب كنت أتاجر وأعامل الناس، فأقول لغلامي يعني أنظر الموسر، ادي له فرصة حتى لو عنده، واعف عن المعسر. يقول الرب عبدي لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. الله أكبر، بعمل يسير أهو كريم، يجبر خاطرك ويجبر كسر نفسك فافزع إلي. أحد العلماء عندما رأى إنسانا يشكو لآخر فقال عجبا لك، تشكو من يرحم لمن لا يرحم، تشكو من يرحم لمن لا يرحم. الله، الحال واسمع يا أخي اسكت، المخلوق لا يرحم، بتشكي له الذي يرحم، تشكي الملك لمخلوقه. ما ينفعش، ناين يا شيخ عاصم، ناين. لازم نتدبر الأسماء والصفات. يبقى لا حياة لمخلوق إلا بأمر الحي جل جلاله، فإن عرفنا ذلك استقمنا على أمره جل وعلا. نعم.
Wenn wir über das Leben sprechen, liebe Geschwister, wie wir vorhin gesagt haben, welch gewaltige Sache überhaupt das Leben ist, dann sollte man wissen, dass der Ausgangsort bzw. die Quelle von all dem Lebendigen, was wir als lebendig bezeichnen, was wir als lebendig kennen, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Der Ursprungsort von allem Lebendigen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte man die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Wenn wir beispielsweise sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Lebendige, was damit gemeint ist? Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht nur der Lebendige, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist auch derjenige, der lebendig werden lässt. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Lebendige und auch derjenige, der leben lässt. Und diese gehören zu den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wie wir gesagt haben, deswegen auch in den vergangenen Unterrichten vorher, das wichtige Thema, dass man Kenntnis hat über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Denn oftmals ist es so, dass wir ein falsches Verständnis haben. Jetzt nicht nur auf diese Thematik bezüglich dem Lebendigen und derjenige, der leben lässt und dass der Ursprungsort von allem von Allah subhanahu wa ta'ala ist, sondern auch die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala kennt in jeglicher Hinsicht. Denn nur wenn man eine volle Kenntnis darüber hat, wird man auch ein glückliches Leben führen. Denn wenn ich weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, in dessen Hand das Gute ist, in dessen Hand es ist, dass er mich glücklich leben lässt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der mir die Gaben gegeben hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der in dieser Welt mir so viel gegeben hat, aber auch so viel Barmherzigkeit gezeigt hat und so weiter und so fort. Denn es gehört zur Natur eines Geschöpfs, dass er immer zu dem eilt, in dessen Hand das Gute ist. Ja, und da sind wir auch im weltlichen Beispiel. Ja, wenn du jetzt weißt, irgendeine Person XY hat etwas in der Hand, was dich glücklich werden lässt oder das Gute für dich. Ja, er hat irgendwas Gutes für dich, dann eilst du immer zu dieser Person, wo das Gute für dich ist. Denn die Nefs zieht dich dazu, das Gute zu erlangen und auch dazu versuchen, Glückseligkeit zu erlangen. Auch wenn eine vollkommene Glückseligkeit nicht möglich ist, aber teilweise eine Glückseligkeit in diesem diesseitigen Leben zu erlangen, und dann versucht man immer dorthin zu gehen, zu dieser Person. Und wie ist es dann erst mit Allah subhanahu wa ta'ala, wo man weiß, dass all das Gute in seinen Händen ist, dass all das, was man als Glückseligkeit bezeichnen mag, in den Händen von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann wird der Mensch automatisch versuchen, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu eilen. Deswegen, wie wir gesagt haben, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala kennen wir nicht. Ich weiß, dass Allah azza wa jal derjenige ist, der meine Tauba annimmt, derjenige, der sich darüber freut, wenn ich zu ihm zurückkehre. Und wir kennen die Überlieferung, dass die Freude so ist wie ein jemand, der sein Reittier hatte in der Wüste, und auf dieser Wüste war all sein Proviant verpackt, und dann hat er sich kurz zum Schlafen gelegt, dann ist er
ist das Reittier weg, und als er wieder aufgewacht ist, yani er ist wach, dann hat er sich wieder hingelegt zum Sterben sozusagen, dann wurde er wieder wach, dann kam dieses Reittier zurück. Diese Freude über diese Rückkehr. Allah Azza wa Jal freut sich über die Reue eines Mu'min. Er freut sich, wenn der Mu'min bereut. Er freut sich, wenn er wieder zurückkehrt. Yani, und das ist zur gewaltigen Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal, der seine Barmherzigkeit geteilt hat, und hier nur ein kleiner Abschnitt von der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal ist, und Allah subhanahu wa ta'ala freut sich über die Rückkehr eines jeden Gläubigen. Und das ist, wie wir gesagt haben, seine Barmherzigkeit. Du kannst so viele Sünden vollzogen haben, und jeder von uns kennt die Überlieferung desjenigen, der 99 Seelen ermordet hat, dann die 100. und so weiter und so fort. Im Endeffekt, das Ende vom Lied war was? Dass er die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und das ist, yani, die Gerechtigkeit Allahs Azza wa Jal ist eine vollkommene Gerechtigkeit. Und auch eine Gerechtigkeit, in der die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal eine große Rolle spielt. Man sollte wissen, derjenige, der eine gute Tat ist, der wird sie von Allah subhanahu wa ta'ala verzehnfacht. Und wenn er eine schlechte Tat tut, dann wird sie nur einfach berechnet. Wenn du eine gute Tat vollziehst, wird sie zehnfach und mehr berechnet. Und wenn du eine schlechte Tat vollziehst, dann zählt sie nur einmal. Wenn du eine gute Tat beabsichtigst, aber du machst sie nicht, dann wird sie als eine gute Tat aufgeschrieben. Und wenn du eine schlechte Tat beabsichtigst und du machst sie nicht, wird sie als gute aufgeschrieben. Und wenn du eine schlechte Tat vollziehst, dann wird sie auch als einzige aufgeschrieben. Und das ist die gewaltige Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht nur was das angeht, nicht nur die Namen und Eigenschaft Allahs azza wa jal, was die Barmherzigkeit angeht, was die Vergebung angeht, auch die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir über die Namen und Eigenschaften bereits mehrmals gesprochen haben, über Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal, welche seine Macht demonstrieren. Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zur Rechenschaft zieht, dann sollte dich das nicht, klar sollte dir das eine Art der Furcht mitgeben. Du wirst zur Rechenschaft gezogen. Aber auch darin ist eine Art der Barmherzigkeit, dass wenn es hier eine Person gibt, welche ungerecht war dir gegenüber oder ein ungerechter Herrscher oder wie auch immer, dass du weißt, er wird von Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen für all das, was er tut. Das heißt, in welche Tat auch immer man vollzieht, man sollte immer zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte wissen, dass niemand barmherziger ist als er. Yani, eine Person hat eines Tages zu einer anderen gesagt, yani, diese Person war dabei, seine Probleme und sein Leiden jemandem zu sagen, ja, niemand darüber geredet hat, wie schlecht es ihm geht und so weiter und so fort. Und dann kam eine dritte Person dazu und er sagt, welch Zustand du bist. Du beschwerst dich über denjenigen, der barmherzig ist, bei demjenigen, der nicht barmherzig ist. Du beschwerst dich, wenn du sagst, was du alles durchmachst und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die dir Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben hat. Und Allah, also, wie wir gesagt haben, ist gleichzeitig derjenige, der barmherzig zu dir ist. Deswegen sollte man versuchen, immer wieder zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte sich bewusst sein, welche gewaltige Barmherzigkeit, welche gewaltige Gaben Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat, in welchen Gaben wir nur so am Schwimmen sind, ohne dass man sie vielleicht wahrnimmt. Man sollte sich bewusst sein, das Leben ist eine gewaltige Sache. Dieses Leben wird vorübergehen. Der Ausgang bzw. die Quelle von allem Lebendigen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der es lebendig gemacht hat. Allah azza wa jal ist der Lebendige und gleichzeitig derjenige, der Lebendige macht. Wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, dann werden wir wieder anknüpfen an dieses Thema.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر لقاء وكان لقاء هنواصل مع الحياة الآخرة أقول قبل هذا وأستغفر الله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته